wir erfahren heute, wie wir die Welt verbessern können, indem wir Moleküle zum Tanzen bringen. Wir erfahren, dass wir am besten verstehen, was wir in eine Röhre reinschieben können. Wir werden erfahren, dass ein Computer uns beim Anziehen helfen kann und dass Größe doch keine Rolle spielt. Na, das klingt doch positiv, oder? Herzlich willkommen zum ersten Nano Science Slam auf der Leipziger Buchmesse. Schön, dass ihr alle hier sind. Science Slam, das werde ich gleich mehr noch ein bisschen dazu erklären. Aber erstmal hier, das da, Nano, eine Wissenschaftssendung auf Dreisat, kommt jeden Tag Montag bis Freitag um 18.30 Uhr. Und wir widmen uns letztendlich einem riesen Spektrum an wissenschaftlichen Themen, von A wie Alzheimer-Forschung bis Z wie Zwergwale in der Nordsee oder ähnliches. Wir haben aber auch ab und zu so ein bisschen abseitige Themen. Eines zum Beispiel, eines meiner Lieblingsthemen, Fäkaltransplantation. Kann sich da irgendjemand was drunter vorstellen? Klingt scheiße. Ist es auch? Also, es ist tatsächlich so, es wird aus gesunden Menschen wird Stuhl entnommen, also scheiße, ja, und in kranke Därme eingepflanzt. Sie können also demnächst sagen, ich bin Scheißespender, zum Beispiel. Oder Scheißespenden rettet Leben. Sowas erfahren Sie bei Nano auf nano.de im Netz oder wie gesagt, jeden Tag Montag bis Freitag 18.30 Uhr. Heute wollen wir also zum ersten Mal hier auf der Buchmesse einen Science Slam machen. Das ist ja eine relativ neue Art oder relativ junge Art des Ideenwettstreits, wo Wissenschaft unterhaltsam präsentiert werden soll. War schon mal jemand auf einem Science Slam von Ihnen hier? Ah, okay. Also so ein knappes Dutzend. Ich sag mal, die offizielle Version, die offizielle Definition lautet: Ein Science Slam ist ein wissenschaftliches Kurzvortragsturnier, bei dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Okay? Zeit haben die Wissenschaftler 10 Minuten. Wir haben 4 Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Bereichen hier. Publikum sind Sie. Und entscheidend ist tatsächlich bei einem Turnier, dass es am Ende auch einen Sieger gibt. Deshalb wäre es schön, wenn Sie bis zum Ende da bleiben und dann am Ende per Klatschen, Schreien, Jubeln unseren Sieger küren. Also Sie sind die Jury. Und Kriterien gibt es natürlich auch, an die man sich halten kann als Jury. Es heißt offiziell, Zitat bei Wikipedia, bewertet wird neben dem wissenschaftlichen Inhalt, das wird ein bisschen schwierig werden, auch die Verständlichkeit und der Unterhaltungswert. So, wissenschaftlicher Inhalt, da bitte ich genau zuzuhören. Verständlichkeit und Unterhaltungswert, das können wir relativ gut beurteilen. Mal sehen, ob wir den wissenschaftlichen Inhalt verstehen, wenn es um die, Achtung, Herstellung von Dünnfilmen organischer Halbleiter und deren Heterostrukturen im Ultrahochvakuum geht. Denn genau darüber hat unser erster Slammer promoviert.
Ich bin Tobias Breuer, Physiker aus Marburg. Was die oft denken, ist, dass ich viel mit Formeln zu tun habe. Also, dass ich ganz oft eine Formel umstelle oder sie bearbeite und sie auswendig lernen können muss. Ja, das ist nicht die Realität, aber das wird oft gedacht. Ich bin Experimentalphysiker. Das heißt, ich entwickle eine Frage an die Natur sozusagen. Ich stelle mir eine Frage, wie könnte ein gewisser Zusammenhang sein, und frage mich dann, wie kann ich den überprüfen. Und dann entwickle ich ein Experiment, das meist sehr aufwendig ist, und dann auswerten und versuchen zu verstehen, inwiefern das mit dem Modell, was ich habe, zusammenpasst oder nicht. Ich nehme sehr gerne Duplosteine, um ein Bild zu schaffen für ein Molekül. Denn ein Molekül als solches ist ziemlich abstrakt und es ist schwer, sich aus dem Alltag heraus eine Vorstellung davon zu schaffen, wie so ein Molekül aussieht. Aber einige der Konzepte, die ich bearbeite, zum Beispiel die Frage, wie können Moleküle verschiedener Art miteinander Strukturen bilden, also ein grünes und ein gelbes sozusagen, die kann man halt auch anhand eines einfachen Beispiels, beispielsweise des Duplosteins, sehr gut darstellen. Ich stehe beim Science Slam, weil ich es sehr spannend finde, den wissenschaftlichen Inhalt zu verbinden mit Verständlichkeit. Und das wird halt bei vielen Leuten erstmal als Widerspruch empfunden. Aber ich bin der Meinung, das muss kein Widerspruch sein. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man haben kann als Wissenschaftler, Leuten, die nicht Experten auf dem Feld sind, zu erklären, was man tut und in einem gewissen Sinne auch warum. spreche gleich über Vorlieben und Eigenarten kleiner Teilchen, eine Geschichte von tanzenden und laufenden Molekülen.
So, uns zeigt er jetzt, wie man den Molekülen das Tanzen beibringt. Hier ist Tobias Breuer. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ist ungefähr so, wie wenn ich morgens zur Arbeit komme. Da werde ich auch typischerweise so empfangen. Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Insbesondere, dass ich als Naturwissenschaftler eindringen darf in diese Bastion des geschriebenen Worts, der hochwertigen Rhetorik. Das ist ja vielleicht nicht das, wofür wir als Physiker ausschließlich bekannt sind. Darum bin ich so ein klein bisschen nervös. Überdies bin ich nervös, weil Sie als Publikum sich in zwei Hinsichten sehr fundamental von dem Publikum unterscheiden, vor dem ich sonst so rede. Und zwar zum einen sind Sie alle freiwillig hier. Und zum anderen haben sie auch noch Geld dafür bezahlt. Ja? Und für mein normales Publikum ist eher so der Gegenteil der Fall. Also, schauen wir mal. Ich bin ein bisschen herausgefordert. Ja, wovon möchte ich sprechen? Wir haben schon eben gehört, bei einem Science Slam geht es so ein bisschen darum, ein wissenschaftliches Thema spannend darzustellen. Dafür braucht man natürlich erstmal ein wissenschaftliches Thema, das muss man sich ausdenken. Ich bin nicht so kreativ, darum habe ich einfach den Inhalt meiner Doktorarbeit genommen. So, und der lautet... Preparation and Characterization of Thin Films of Organic Semiconductors and their Heterostructures. Man merkt da recht schnell, das muss gute Wissenschaft sein. Ja? Es klingt so wunderbar kompliziert. Und man weiß ja, Wissenschaft ist nur dann gut, wenn man sie nicht auf Anhieb verstehen kann. Also das finden wir immer so ein bisschen als Wissenschaftler. Wir müssen uns ja irgendwie auszeichnen und darum freuen wir uns, wenn wir kompliziert wirken können. Heute will ich das ein bisschen auflösen und versuche deshalb die wesentlichen Fragen mal zu formulieren. Und die waren zum einen... Welche Farbe haben Moleküle? Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was passiert denn so mit Molekülen, wenn man sie miteinander mischt? Jetzt ist schon oft dieser Begriff gefallen des Moleküls. Wollen wir uns mal kurz überlegen, was denn so ein Molekül ist. Und so ein Molekül ist sowas wie ein Duplostein des Lebens. Das heißt, es ist so ein Baustein, aus dem man dann ganz andere Dinge bauen kann. Wir alle sind aus Molekülen. Hier dieser Presenter, ich, die Bühne, der Fernseher. Alles wird aus den Molekülen gebaut. Aber so ein Molekül ist halt recht abstrakt. Das kann man sich nicht so leicht vorstellen. Und wenn man sich mal überlegt, wie groß das ist typischerweise ein Nanometer groß. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Das heißt, kann man sich irgendwie nicht so gut vorstellen. Wenn man jetzt versucht, eine Vorstellung davon zu bekommen, kann man einen Vergleich schaffen. Zum Beispiel sagen, das Verhältnis eines Moleküls zu einem Menschen ist ungefähr so wie das von einem Menschen zur Sonne. Immer noch ein bisschen abstrakt. Darum wollen wir uns für den Moment einfach mal darauf einigen, die sind verdammt klein. Das reicht uns hier. So, und was ich jetzt mache in meiner Arbeit, ist, ich nehme diese Moleküle und baue damit etwas. Kristalle. Ja, also sozusagen so eine Schlange und so einen Frosch oder irgendwas in der Art. Ich kann dazu anmerken, meine Tochter hat auch genau diese Steine, aber irgendwie schafft die das nie, diese Schlange zu bauen. Ja? Aber wir arbeiten da noch dran. Gut, wie mache ich das denn jetzt, diese Kristalle zu bauen? Ja? Und das kann man sich im Alltag ganz einfach veranschaulichen. Vielleicht duscht hier im Publikum der eine oder andere gelegentlich. Und wenn man das dann tut, da wird einem auffallen, irgendwann passiert sowas an den Scheiben und am Spiegel. Und zwar wird der so feucht, der wird nass, da kondensiert Wasser. Und was da passiert, ist das Folgende. Durch das Duschen geht ganz viel Wasserdampf in die Luft, der schlägt sich irgendwo nieder und das tut er an den kalten Stellen, am Spiegel und am Fenster. Also kondensiert da ein Wasserfilm aus. Und genau das ist auch das, was ich mache. Ich nehme Moleküle, mache die heiß, die gehen in die Gasphase und schlagen sich wieder an einer Stelle nieder. Und wenn ich das richtig tue, dann kann ich damit einen Kristall züchten. Ja. Das habe ich ja schon gesagt, Wissenschaft muss kompliziert sein. Darum nennen wir das nicht so, sondern wir nennen das Organic Molecular Beam Deposition in Ultra High Vacuum. Heißt aber nichts anderes. Ja? Und damit wir das so schön machen können, bauen wir so schicke Anlagen, wie wir hier sehen. Sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht so toll aus. Ich kann aber sagen, die ist ziemlich teuer. Also hat alles so einen gewissen Aufwand. Naja. Jetzt haben wir natürlich eine Frage, warum mache ich das? Und die Frage nach dem Warum, ja, das ist die schlimmste Frage für einen Wissenschaftler. Die fürchtet jeder ganz immens. Ich denke, es gibt im Wesentlichen vier verschiedene fundamentale Gründe, warum man wissenschaftliche Arbeit macht. Der erste Grund mag sein, Weltverbesserung. Ja? Also das, was ich tue, mag helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn ich zum Beispiel das Krebsmedikament erforsche, das Energieproblem löse, irgendwas in der Art tue. Zweiter Grund mag sein, viel Geld verdienen. Geht vielleicht nicht so sehr für die Wissenschaft, aber für industrielle Forschung. Also ich kann ja ein Auto bauen, das will jeder kaufen und dann werde ich ganz, ganz reich. Dritter Grund, Langeweile. irgendwas muss man ja tun. Und insbesondere im Studium oder in der Promotion, da muss irgendwie so eine Abschlussarbeit rauskommen, ja? Und früher halt, also heutzutage machen die Leute eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder früher, als man noch richtig studiert hat, eine Diplomarbeit. Und da muss dann halt irgendwas drinstehen, ja? Und das macht man dann. Naja, und der vierte Grund könnte sein, mein Chef will es so, ja? Ich kann jetzt für mich sagen, und leider spreche ich da für eine ganze Vielzahl von Forschern, die ich kenne, in meinem Fall ist meine Motivation eine Mischung der letzten beiden Punkte. Und ich verbringe einen nicht unwesentlichen Teil meiner Zeit damit, meine Umgebung glauben zu lassen. In Wirklichkeit seien die oberen beiden Punkte der Grund. Es gelingt mal besser, mal schlechter. Naja, aber was mache ich jetzt konkret? Also ich stelle mir die Frage, welche Farbe haben Moleküle? Und die Frage erscheint erstmal ein bisschen komisch, denn wir haben normalerweise die Erfahrung, dass ein Gegenstand genau eine Farbe hat. Ja? Also dieser Presenter, der ist schwarz. Mein Pullover, der ist grau. Egal, ob ich den von oben angucke oder von der Seite. Genauso dieses Ei, das ist braun von der Seite, braun von oben. Wenn das Huhn was anderes gegessen hat, mag das auch mal weiß sein, aber es hat immer eine Farbe. Das stimmt bei Molekülen nicht unbedingt, denn Moleküle haben eine wichtige Eigenschaft. Sie sind formanisotrop. Das ist wieder so ein kluges Wort. Das heißt nichts anderes als, sie sind keine Kugeln. Und wir sehen, das ist keine Kugel und infolgedessen kann Licht mit so einem Molekül, weil es keine Kugel ist, je nachdem in welche Richtung es auf das Molekül trifft, unterschiedlich wechselwirken. Und das führt zu verschiedenen Farberscheinungen. Und jetzt haben wir hier ein wunderbares Bild, das man auf dem Beamer vielleicht nicht perfekt sieht, aber es soll darstellen, wir haben eine Probe, die ist blau und eine, die ist grün, obwohl es das exakt gleiche Molekül ist. Das heißt, das Molekül hat wirklich unterschiedliche Farben. Wenn man sich jetzt fragt, warum das so ist, tatsächlich, welcher physikalische Prozess zugrunde liegt, und man würde irgendjemanden auf der Straße beliebig fragen oder hier im Publikum, dann wäre die Antwort mit Sicherheit elektronische Übergänge. Elektronische Übergänge bestimmen die Farbeigenschaften. Jetzt ist mir das für den Moment ein bisschen zu trocken, und darum möchte ich hier ein anderes Erklärungsmodell wählen, das aber trotzdem der Wahrheit entspricht. Und zwar das, dass das was mit molekularen Vibrationen und sozusagen mit dem Tanzen von Molekülen zu tun hat. Unsere Moleküle können wie auch Menschen auf unterschiedliche Weise tanzen. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt die Einzelgänger, die tanzen gerne alleine. Ja? Also man sieht hier das Molekül, tanzt so ein bisschen von links nach rechts. Es ist alleine, aber es hat Spaß dabei. Dann mag es auch Moleküle geben, die sind sozial veranlagt, die wollen nicht so gerne alleine, die suchen sich einen Freund. Ja? Die tanzen dann zusammen. Und man sieht, die beiden, die können das auch ganz gut. Also wenn das eine nach rechts tanzt, dann geht das andere auch nach rechts. Wenn das eine nach links geht, geht das andere auch nach links. Also sie haben Rhythmus im Blut, könnte man sagen. Ja? Dann gibt es aber noch eine dritte Sorte Molekül. Und das ist so der Typ Molekül, der mir als Charakter entgegenkommt. Das ist nämlich der Typ, würde gerne, kann aber nicht. Ja? Das sind die Moleküle, die tanzen zwar auch gleichzeitig, aber irgendwie so nicht im Rhythmus. Also so gegeneinander ist das eine in der Mitte, das andere auch. Also die würden sich ganz viel auf die Füße treten zum Beispiel. Ja? Naja, warum erzähle ich das alles? Die Frage, welche Farbe diese Moleküle haben, wird tatsächlich dadurch wiedergegeben, auf welche Weise sie tanzen. Der eine Tanz führt zu der einen Farberscheinung und die anderen beiden zu unterschiedlichen Farberscheinungen. Ja, hat ungefähr ein Jahr gedauert, das rauszufinden. Ich war sehr stolz, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, schauen Sie mal, was ich rausgefunden habe. Naja, ich habe direkt gesehen, so begeistert war der nicht. Ja? Hat er gesagt, ja, Herr Breuer, toll, tanzende Moleküle, ja und? Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie dafür jetzt einen Doktortitel bekommen. Ja? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, das mit dem Doktortitel wäre in der Zwischenzeit einfacher geworden. Aber kann ja nicht immer funktionieren. Darum blieb mir nichts anderes übrig als zurück ins Labor, nächste Frage, ja? Was man halt macht. Und da habe ich mir gedacht, ich hatte jetzt ein Molekül, ist immer das gleiche, sind zwar mehrere, aber des gleichen Typs. Jetzt nehme ich mal zwei. Ja? Ich wage mich an eine neue Herausforderung. Und da kann man sich fragen, wie finden die Moleküle das? Wenn ich die zusammen deponiere, finden die das gut? Ja? Freuen die sich? Oder finden die das eher schlecht? So, sind die eher traurig, wenn man die miteinander mischt? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, obwohl die Frage einfach ist. Denn ich kann die mit Molekülen nicht sprechen. Ich kann mir die ja nicht angucken. Die sind so klein. Kein Mikroskop kann das auflösen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Und eine Eigenschaft, die ich mir zunutze gemacht habe, ist eine Eigenschaft, die Moleküle aufweisen und der ein oder andere Mensch auch. Und zwar, sie stinken. Ja? Insbesondere dann, wenn ich sie heiß mache, stinken sie richtig. Und das Tolle daran ist, jedes Molekül stinkt auf seine ganz eigene Art. Und anhand des Geruchs kann ich genau rückverfolgen, welches Molekül das war. Und dann habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich nehme mir eine gute Nase, meine eigene war nicht gut genug, ich habe mir Hilfe geholt und rieche mit der Nase, auf welche Weise ich die beiden Moleküle stinken sehe. Ja? Wenn ich die getrennt voneinander stinken sehe, wenn ich sie heiß mache, ich rieche das eine und das andere, dann kann ich wissen, die haben sich gemieden, die haben nichts miteinander gemacht. Wenn die aber gemeinsam stinken, ja, also sich in der Luft treffen und auf ganz andere Weise riechen als die einzelnen Moleküle, dann kann ich das nachweisen. Das Prinzip ist ganz einfach. Das kann man sich veranschaulichen anhand eines Alltagserlebnisses. Wir wissen, bald ist Ostern. Wenn Ostern ist, fast schon wieder Weihnachten. Das heißt, bald gibt es wieder Lebkuchen, Spekulatius, alles zu kaufen. Und da kann man sich vorstellen, in der Weihnachtszeit, man steht in der Küche, macht einen Weihnachtsbraten oder man macht Plätzchen, irgendwas in der Art. Ja, und man riecht aus dem Wohnzimmer den Geruch von einer Kerze und den Geruch eines Weihnachtsbaums. Ja? Solange man die beiden getrennt voneinander wahrnimmt, ist alles in Ordnung. Ja? In dem Moment aber, wo ein dritter Geruch hinzukommt, zum Beispiel irgendwie der von brennender Kommode oder so, ja, da weiß man, da ist irgendwas passiert mit der Kommode, mit der Kerze und mit dem Weihnachtsbaum. Und genau das mache ich auch. Und jetzt kommt der Moment, auf den ich ganz besonders stolz bin. Das ist nämlich eine echte Abbildung meiner Doktorarbeit. Und alle werden sehen, die schwarze Kurve ist weiter rechts als die grüne und die blaue. Ja? Und das kann man übersetzen in die Aussage, tatsächlich, die Moleküle mögen sich so sehr, dass sie zusammengebracht sich gegenseitig die Hand reichen und gemeinsam in die Welt treten und glücklich sind. Tatsächlich ist der Effekt sogar so stark, dass wenn ich die beiden unabhängig voneinander herstelle und sie nachträglich miteinander in Verbindung bringe, dass sie dann miteinander Platz tauschen, sodass sie möglichst effektiv Nachbarn miteinander sind, weil sie sich so sehr mögen, dann gemeinsam ins Leben schreiten. So, und bevor ich jetzt ganz fertig bin, möchte ich noch meine Mission vollenden. Ich habe ja schon gesagt, ich versuche, meine Umwelt immer glauben zu lassen. Das sei alles unglaublich wichtig. Und der Hintergrund dafür ist in meinem Fall, dass ich mit diesen Molekülen ganz wichtige Anwendungen bauen lassen. Ja, neuartige Felder lassen sich erschließen, wie zum Beispiel Handys, die man falten kann und in die Tasche steckt, oder Jacken mit integrierten Computern. Und all das lässt sich nur dann realisieren, wenn man die Fundamentalprozesse, die dahinter stehen, wirklich versteht und begründen kann. Naja, und ich denke, wir alle sind uns einig, ja, dass die Welt sowas braucht. Und darum muss ich daran arbeiten. Vielen Dank.
Alles verstanden? Ja, ne? Sie nicken alle.
Sehr gut.
Komm mal ein bisschen her zu mir. Tobias, wenn man bei Google Experimentalphysiker eingibt, kommt als erste Antwortmöglichkeit Gehalt.
Ah, ich dachte, jetzt erkennt Tobias Breuer.
Ja, als zweites. Hat man denn Chancen, da richtig Kohle zu verdienen? Das war ja so dein zweiter Punkt, viel Geld verdienen, ne?
Gute Frage. Also ich habe es noch nicht geschafft. Und wenn man idealistisch ist und wirklich in der Forschung sein will, da ist es mit dem Geld in der Wissenschaft nicht so einfach. Aber dafür hat man halt die Erfüllung dadurch, dass man mit der Natur kommunizieren kann, indem man die Natur fragt. Ja, das ist ja das, was wir als Experimentalphysiker sagen. Wir stellen eine Frage an die Natur, bekommen eine Antwort. Ja. Und das macht Spaß.
Jetzt ist aber doch so, dass es wahrscheinlich auch bei euch schwieriger wird, an Gelder zu kommen. Die Drittmittelfinanzierung, also Firmen, die von außen kommen und sagen, wir unterstützen bestimmte Forschungsprojekte, die wird immer wichtiger. Kommt man da mit Grundlagenforschung überhaupt noch an Geld ran? Oder muss man letztendlich, so wie du ja am Ende gezeigt hast, supergeile neue Handys produzieren, mit denen man viel Geld verdienen kann? Sonst hast du keine Chance mehr.
Kurze Antwort, ja. Also im Wesentlichen ist es
genauso. Tobias Breuer. Nee, Quatsch. Das ist auch keine Antwort.
Im Wesentlichen ist es genauso. Man muss versuchen, irgendwie einen spannenden Fuß in die Tür zu bekommen. Ja? Zu sagen, dass eine mögliche Anwendung ist nicht vollkommen weit entfernt von dem, was ich tue. Und dann versuchen, genau das in den Vordergrund zu stellen und dann im Endeffekt doch die Experimente zu machen, die man grundlagentechnisch interessant findet. Eine Ausnahme sind die ganz großen Experimente. Große Experimente lassen sich wieder gut vermarkten. Wir kennen das CERN, ja? Wir kennen das Higgs-Boson, hat jeder schon mal gehört. Das sind unglaublich teure, unglaublich große Grundlagenexperimente. Die kann man gut durchführen.
Nun ist das CERN ja aber auch irrsinnig teuer und seit Jahrzehnten wird dort irgendwie irgendwas gemacht, was dann aber auch keiner versteht. Warum wird denn da so viel Geld locker gemacht? Ich meine, letztendlich, da wird kein Produkt draus entstehen jemals. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Ist das wirklich so wichtig?
Ist jetzt meine Antwort als Privatperson gefragt oder die als Wissenschaftler?
Natürlich die als Privatperson.
Sehr gut. Also nein, es ist schon so, die grundlegende Faszination der Wissenschaft seit Jahrtausenden besteht ja darin, dass wir weiter verstehen wollen, woraus die Materie geschaffen ist, was gemacht ist. Und das kann man mit solchen Experimenten rausfinden. Ein Beispiel ist ja auch die Astrophysik. Jeder Mensch, also viele Menschen interessieren sich für Astrophysik, auch wenn sie nicht besonders großes Interesse an der Wissenschaft als harte Disziplin haben. Aber es ist halt faszinierend, solche Dinge zu ergründen. Und genau das ist in dem Punkt dann auch im Vordergrund. Und das ist auch der Idealismus, der Wissenschaftler wie mich treibt, darin zu agieren, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz komfortabel ist.
Tobias, vielen Dank. Das war Tobias Breuer. Danke dir. Bis gleich. So. Unser nächster Slammer ist eine Frau, eine Slammerin, Franka Parianen. Die hat Heimspiel heute. Sie ist nämlich hier in Leipzig am Max-Planck-Institut in der Abteilung Neurowissenschaften. Und mit ihr lernen wir, wie wir unser Gegenüber verstehen. Also die Chance heute, dass wir Männer, Frauen vielleicht am Ende doch tatsächlich verstehen. Mal gucken.
Hallo, ich bin Franka Parian, Neurowissenschaftlerin aus Leipzig. Kommt oft so rüber, als könnten wir jemanden in die Röhre schieben und dann sehen wir diese bunten Bildchen und sofort ist alles klar. Und das ist das Liebeshormon und da kommt Aggression her und das verursacht das. Tatsächlich verbringen wir sehr viel Zeit damit, am Tag rauszufinden, was diese Bilder bedeuten. Ich beschäftige mich ganz viel so mit zwischenmenschlichen Fragestellungen. Also wie gehen Menschen miteinander um? Wie verstehe ich, was mein Gegenüber jetzt eigentlich von mir möchte? Spiegeln ist halt eine der Reaktionen, die wir auf andere Menschen zeigen. Mehr oder weniger bewusst machen wir, während wir im Kontakt sind, ganz viele Sachen nach. Also jemand, der viel spiegelt, der wird auch automatisch eher als offen wahrgenommen oder als freundlich oder sogar als intelligent. Das ist das Gondwana-Land im Zoo. Ich verbringe hier gern Zeit, auch immer schön mal mit dem Laptop auf den Knien auf einer der Bänke hier. Manche Leute arbeiten ja gerne in isolierter Umgebung. Ich habe gerne eine Umgebung, die mich anregt. Ich finde die Herausforderung toll, sein eigenes Thema spannend zu vermitteln, interessant zu vermitteln, Leute zu begeistern. Hirn, wir brauchen Hirn und es geht darum, wie man mit Neurowissenschaften die menschliche Natur besser entwirren kann.
Letztes Jahr hat sie bei den ostdeutschen Science Slam Meisterschaften gewonnen. Bei den deutschen Meisterschaften war sie im Finale. Hirn, wir brauchen Hirn heißt ihr Vortrag und wir brauchen Franka Parianen.
Das fängt ja gut an. So, also, ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber die Person zu Ihrer Linken ist ansteckend. Gut, die Person zu Ihrer Rechten eigentlich auch. Und Sie selber. Menschen im Allgemeinen sind furchtbar ansteckend. Aber nicht so, wie Sie jetzt denken, nicht Masern oder sowas. Gut, das wahrscheinlich auch im Moment. Aber worum es uns hier geht, ist emotionale Ansteckung. Ganz viele Sachen sind ansteckend. Gelächter kann wahnsinnig ansteckend sein. Weinen kann ansteckend sein. Kennen Sie vielleicht aus dem Kino. Stress. Kennen Sie vielleicht auch Menschen, bei denen man sich mit Stress ansteckt? So oder so, Sie müssen mir glauben, ich bin Neurowissenschaftlerin. Wir sind die mit den tollen, bunten Bildern. Das ist immer toll, wenn man das sagen kann. Neurowissenschaften, das klingt irgendwie so nach Medizin. Das macht die Oma glücklich. Man kann auch einen Doktortitel machen. Gedanken lesen können wir auch. Wenn ich jetzt allerdings so ein bisschen aushole und sage, ich bin soziale Neurowissenschaftlerin und wir beschäftigen uns mit Mitgefühl und zwischenmenschlichem Verständnis, dann ändert sich das immer ganz schnell in das hier. Was ich eigentlich tue, ist aber immer noch so ziemlich das Gleiche. Und wie das zusammengeht, erzähle ich Ihnen jetzt. Soziale Neurowissenschaftler beschäftigen sich mit der Gesellschaft. Wir gucken uns dabei aber nicht das große Ganze an, sondern das einzelne Individuum. Hat für uns den Vorteil, das ist die einzige Ebene, die wir verstehen können, weil die kann man in eine Röhre schieben, das ist toll. Oder man kann die EEG-Kappen aufsetzen, auch das können wir verstehen. Und wir hoffen halt, dass wenn wir dieses Individuum erstmal ganz richtig verstanden haben, wir uns irgendwann dahin vorarbeiten können, wo es richtig kompliziert wird. Warum macht man das? Wir sind Neurowissenschaftler, wir wollen das Gehirn verstehen und ein Großteil des menschlichen Gehirns dreht sich ja nur darum, mit anderen Menschen klarzukommen. Was ist der Mensch, wenn nicht ein wahnsinnig soziales Wesen? Die Fragen, die wir uns dabei stellen, sind relativ simpel. Wie reagieren wir auf andere? Wie verstehen wir, was sie denken? Und kann man das ändern? Die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wie reagieren wir auf andere? Wir machen die nach. Wenn jemand lächelt, lächeln wir zurück. wenn jemand traurig guckt, gucken auch wir traurig. Das macht Sinn. Wir wollen uns ja Freunde machen, also machen wir andere Leute nach. Jetzt gibt's bei dem Ganzen aber einen Special-Effekt. Das funktioniert nämlich auch, wenn Sie den anderen nur so kurz gesehen haben, dass Sie ihn gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Wer hat's gesehen? Hat er gelächelt? Einmal die Hand hoch. Wer glaubt, dass er gelächelt hat? Da hinten eine, so ein paar hier. Wer glaubt, dass er traurig geguckt hat? Ja, das sind schon ein paar mehr. Diejenigen von Ihnen, die es jetzt nicht so ganz genau wissen, gelächelt haben Sie wahrscheinlich trotzdem. Und das ist total spannend, weil das heißt, dass Sie das zum Teil automatisch machen, nicht nur absichtlich. Sie können da also gar nicht unbedingt was gegen tun. Und das heißt auch, dass das evolutionär gesehen vielleicht eine ganze Nummer älter ist, als wir bis jetzt angenommen haben. Aber wie geht das? Das hat zu tun mit den sogenannten Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind auch bekannt als Monkey-See, Monkey-Do-Neuronen, weil sie uns beim Nachäffen helfen, aber auch, weil sie in Affen entdeckt wurden. Da hat man nämlich durch Zufall gemerkt, dass bei dem Affen ähnliche Neuronen aktiv sind, wenn er nach der Erdnuss greift oder wenn der Hiwi versucht, ihm die Erdnuss zu klauen. So, erkennt der Affe, das kenne ich doch, das ist eine Greifbewegung, verdammt, der will meine Erdnuss haben. Und er kann entsprechend tätig werden. Im Kopf des Hiwis geht natürlich der gleiche Film vor. Das heißt jetzt, Aktivierung, während wir was tun und während wir was beobachten, ist relativ ähnlich. Und auch das ist schon mal total spannend, weil man das zum Teil benutzen kann, um Phantomschmerzen zu behandeln. Dr. House macht das bei seinem Nachbarn. Erinnern Sie sich vielleicht dran. Sie selber benutzen diesen Mechanismus aber auch sehr häufig, um ganz komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie kommen nach Hause völlig ahnungslos und finden dort diese Szene vor. Sie haben natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was Ihnen das jetzt sagen soll. Ihr Gehirn, wahnsinnig hilfreich, springt Ihnen zur Seite und spielt das Ganze durch. Sofort wissen Sie, was passiert. Und das Gleiche funktioniert mit Mimik. Auch da machen wir nach, um zu verstehen. Und Ihre Gehirnaktivierung dabei sagt uns eine ganze Menge über Ihre emotionale Intelligenz. Nebenbei bemerkt, dieses ganze Hin- und Herspiegeln ist auch einer der Gründe, warum sich Pärchen irgendwann so ähnlich sehen. Das geht aber auch noch eine Nummer tiefer. Nicht nur der Gesichtsausdruck überträgt sich, sondern zum Teil auch die Emotion. Und das können wir in Ihrem Gehirn sehen. Zum Beispiel, indem wir Ihnen Bilder von sehr, sehr traurigen kleinen Kindern zeigen. Dann sehen wir auch in Ihrem Gehirn Trauer. Die schöne Nachricht ist, das funktioniert auch mit guten Emotionen. Sehen Sie? Instant Glück. Schön, oder? Und das ist eben diese Ansteckung. Emotional Contagion ist der Fachbegriff. Kann man super sehen, zum Beispiel bei kleinen Kindern. Kind A haut Kind B mit der Schippe 1 rüber. Jetzt ist es von dem Geweine von Kind B dermaßen überrascht, dass es selber anfängt zu plärren. Herz allerliebst, nicht wahr? Das ist jetzt der Moment, wo Sie sich als Eltern streiten, wer angefangen hat. Für das Kind ist das total verständlich. Gefühlsansteckung. Aber es ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Wir sind traurig, wenn andere Menschen traurig sind. Wir sind glücklich, wenn diese Menschen glücklich sind und das ist ganz tief evolutionär verankert. Wenn das alles so wunderschön ist, wie kommt denn dann eigentlich das Böse in die Welt? Auch das können wir ein bisschen begründen. Wenn wir uns mal angucken, was passiert, wenn in einer Beziehung was schiefläuft. Wie reagiere ich jetzt auf meinen Partner? Auch dazu gab es bei mir am Institut ein Experiment. Da spielen Sie ein Spiel mit diesem netten Herrn und danach sehen Sie, wie die Hand mit Nadeln gepiekst wird. Ist nicht schön, oder? Genau. Sehen wir auch in Ihrem Gehirn. Das Schmerzzentrum ist aktiv. Sie leiden mit. Buchstäblich. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir ändern nur ein ganz kleines Detail. Diesmal spielen Sie nicht gegen einen netten älteren Herrn, sondern gegen jemanden, der Sie die ganze Zeit betrügt und über den Tisch zieht. Und jetzt sehen Sie die gleichen Nadelstiche. Was wir jetzt in Ihrem Gehirn sehen, ist nicht das da oben. Ist nicht das Schmerzzentrum und Mitgefühl, sondern das. Sie haben es gemerkt. Wer kann sich mit dem Baby gut identifizieren? Hand aufs Herz, einmal Hand hoch. Ja, sehr schön, ein ehrliches Publikum. Das heißt, das alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, von wegen tief verankertes Mitgefühl und so, das ist alles real. Aber das ist auch alles sehr, sehr kontextabhängig. Wir sind immer nur ein Monopoly-Spiel von sehr, sehr dunklen Gedanken entfernt. Denken Sie dran beim nächsten Familienspielabend. Und damit sind wir auch schon beim Thema, kann man das ändern? Erste Frage, warum soll ich das überhaupt ändern wollen, wenn die Natur das doch so vorgesehen hat? Ja, es gibt eben Fälle, da läuft es nicht so, wie die Natur das vorgesehen hat. Psychopathen zum Beispiel haben diese Gefühlsansteckung zum Teil nicht. Und das kann solche Formen annehmen, dass die Betroffenen nicht zurückschrecken würden, jeden Menschen umzubringen, den sie lieben. Oder auch jeden anderen. Ja, da vorne haben Leute mitgelitten, sehr schön. So. Und für die gibt es hier jetzt zum Beispiel so ein Neurofeedback-Training. Da sollen die lernen, ihre Gefühle wieder rauf zu regulieren. Ob das funktioniert, wissen wir in ungefähr 20 Jahren, wenn die aus dem Gefängnis wieder rauskommen. Dann gibt es auch noch Menschen, die haben kein Problem damit, Mitgefühl zu empfinden, aber die können das kognitiv schlecht einordnen. Und da kann man sich jetzt fragen, haben die vielleicht ein Problem mit diesem Spiegeln? Oder können die vielleicht ihre eigenen Gefühle schlecht einordnen und haben deswegen Schwierigkeiten, die Gefühle anderer zu verstehen? Also auch Autismus bei uns ein total beliebtes Forschungsgebiet. Bevor wir darüber aber mehr wissen, müssen wir selber viel mehr verstehen. Und in dem Bereich arbeite ich. Ich mache zum Beispiel eine DCM-Analyse, da zeigen wir Ihnen verschiedene Stimuli und gucken, wie Ihr Gehirn damit klarkommt. Wie arbeitet das zusammen? Wir sehen, hier kommt was rein, das ist der Stimulus. Areal 1 reagiert noch relativ genau darauf, das wird also sehr direkt weitergeleitet. Hier kommt noch so ein bisschen was an, hier wird vielleicht was zurückgeleitet. Und so können wir gucken, was sind denn vielleicht wichtige Areale? Dann findet man so Sachen raus, wie zum Beispiel, dass die Amygdala ganz wichtig ist für soziale Ängste. Und man kann gucken, ob dieses Kuschelhormon, wird das immer so schön genannt, Oxytocin, da vielleicht einen positiven Einfluss haben kann. Rein rechnerisch gesehen kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Spielplatz. Wir wissen, da hinten kommen 10 Kinder rein, das ist unser Stimulus. Hier kommen 6 Kinder raus. Irgendwas läuft also unterwegs schief. Und wir fragen uns jetzt, woran liegt das? Liegt das an den Kindern, also an dem Stimulus, oder liegt das vielleicht an den fehlenden Verbindungen? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Und in Wirklichkeit ist das natürlich eine ganze Nummer komplizierter. Wir benutzen zum Beispiel viel mehr Areale. Unser Signal sieht auch niemals so hübsch aus wie das hier, sondern mehr so wie das. Deswegen speisen wir das in den Computer ein, wir rechnen das aus, der schlägt uns passende Modelle vor, davon wählen wir wieder die Besten. In der Praxis sieht das ungefähr so aus. Das bin ich bei der Arbeit. So. Aber man kann auch anders lernen, zum Beispiel von Experten. Ärzte zum Beispiel sind ganz toll darin, ihr Mitgefühl zu regulieren. Also nach unten, ist klar. Und das ist auch sehr gut so, weil ansonsten könnten sie diesen kleinen Kindern überhaupt gar keine Spritzen geben. Wer damit seinen Gefühlen nicht klarkommt, der müsste sich entweder anders behelfen oder er könnte irgendwann gar nicht mehr praktizieren und wir wissen alle, wie sowas endet. Das ist jetzt natürlich nur ein Extrembeispiel. An sich ist eigentlich jeder Berufsstand, der viel mit Emotionen zu tun hat, ständig Burnout gefährdet. Gut. Er ist ja zum Beispiel dafür, dass wir eben nicht wollen, dass er seine Empathie runterreguliert und die arme Kuh doch noch umbringt. Überhaupt sind ja meistens eher die Menschen mit zu wenig Mitgefühl das Problem. In dieser Stadt momentan ungefähr 450 Menschen davon. An denen sehen wir also sehr schön, sich einfach abzuschotten und seine Emotionen kann keine Lösung sein. Also müssen wir jemand anders finden, von dem man lernen kann. Und da wurde an meinem Institut ein neues Vorbild aufgetan, buddhistische Mönche. Wir sehen können, die nämlich sehr gut mit ihren Emotionen umgehen und sind auch sehr positiv drauf dabei. Und wir haben uns das angeguckt im Gehirn. Was macht das? Haben die in die Röhre geschoben. Meine Chefin, Dr. Tanja Singer, hat den Dalai Lama getroffen und hat so ein Meditationsprogramm ausgearbeitet, wo mehrere hundert Menschen über ein Jahr lang meditiert haben. Und wir haben alles gemessen. Hautleitfähigkeit, Hormone, neurologische Daten. Die sind jetzt alle da, diese Daten, und wir bringen da gerade Ordnung rein. Wenn wir ihrer Herr geworden sind und sie wirklich verstehen, dann haben wir vielleicht Glück und sind irgendwann von dem hier zu dem gekommen. Aber ob das geklappt hat, erzähle ich Ihnen beim nächsten Mal.
Also da sind wir wirklich gespannt drauf, auf die Auflösung sozusagen. Bringt Meditation, darum geht es ja, bringt die Entspannung, bringt die Empathie und...
Ja, genau.
Was ist deine Vermutung?
Ich glaube schon, dass es wirkt.
Okay.
Und ich kriege ja auch ein bisschen was mit von den Kollegen, aber ich darf natürlich gar nichts verraten.
Okay. Sag mal, wenn ich jetzt als Kind Eidechsen so am Schwanz festgehalten habe, damit der abfällt, muss ich dann Angst haben, Psychopathen? Auf jeden Fall, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber ich habe tatsächlich gefunden, es gibt einen Test von Simon Baron Cohen, da war das eine Frage drin. Also wenn du Würmer zerschneidest, hast du halt eine schlechte Wertung in deinem Psychopathen-Ranking sozusagen. Ist das so? Naja, das ist ein Teil wahrscheinlich. Ne?
Das klingt jedenfalls jetzt nicht besonders vielversprechend, würde ich sagen. Aber man kann sich ja auch entwickeln.
Forschung.
Wir haben es ja gesehen, Neurofeedback. Versuch's nochmal.
Okay. Wie ist es denn? Sind Frauen empathischer als Männer?
Naja, sagen wir es mal so, in dem Experiment, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe mit der Schadenfreude. Bei Männern war das genau so. Da ist das Belohnungszentrum aktiv. Rache. Bei Frauen ist es mehr so ein, ja, ist nicht schön, wie er leidet, so ein bisschen Mitgefühl, aber auch schon ziemlich weit unten. Also es gibt schon unterschiedliche Reaktionen, das kann man schon sagen.
Und so das Weinen im Kino, ist das tatsächlich klischeemäßig, dass die Frauen mehr weinen als die Männer? Und das hängt auch mit diesen Spiegelneuronen zusammen?
Naja, ich würde nicht unbedingt das gleichsetzen dann, dass ob man im Kino weint, jetzt mehr Empathie bedeutet. Es gibt ja auch ganz viele Gedanken dazu, dass Weinen bei Frauen einfach was anderes auch bedeutet als bei Männern. Die haben ja nicht unbedingt weniger Gefühle, weil die weniger weinen. Das wäre ja fies.
Okay. Ich habe noch eines entdeckt, was ich ganz spannend fand. Man hat tatsächlich mal getestet, ob ein Lachs menschliche Emotionen beurteilen kann und hat ihn dazu in eine Röhre gesteckt. Du sagst ja auch, wir können nur verstehen, was wir in Röhren stecken. Und es kam wohl tatsächlich heraus, dass also bestimmte Hirnareale bei besonderen Emotionen, bei sehr starken Emotionen ausgeschlagen haben. Das Problem war nur, der Lachs war längst tot.
Ja. Ignoble Prize.
Genau. Heißt das also, dass mit den Röhren, das muss man auch durchaus vorsichtig beurteilen, was da an Ergebnissen rauskommt?
Aber natürlich. Also gerade dieses fMRI-Signal, das ist zeitlich immer sehr langsam ausgelöst. Das heißt, für uns ist es sehr schwer zu bestimmen, was das jetzt genau gemacht hat. Aber darauf versuchen wir ja einzugehen, indem wir ganz, ganz viele Menschen testen und das dann auch replizieren. Ich habe gerade eine Studie mit 150 Leuten gemacht und dann haben wir nochmal 150 Leute getestet und wir hatten das gleiche Ergebnis. Und das ist dann für mich auch schön, dass ich, ja, das macht Sinn.
Okay, vielen Dank, Franka Parian. So, von einem klassischen Frauenthema, Weinen, kommen wir jetzt zum klassischen Männerthema, Computer. Aber derjenige, der gleich hier slammt, der hat einen ganz besonderen Fetisch. Und zwar möchte er für ganz normale Alltagsprobleme Lösungen finden mittels Computer. Und sein Alltagsproblem, das kennen Sie auch.
Hallo, mein Name ist Johannes Kretschmer, ich bin Informatiker aus Jena. Die meisten stellen sich ja bestimmt Leute vor, die vor Rechnern sitzen und Drucker installieren oder sowas. Aber in Deutschland geht es mehr so um abstraktere Probleme, also so ein Zwischending zwischen Technik und Mathematik. Ich denke sehr oft darüber nach, wie ich Informatik quasi im Alltag integrieren könnte. Und das ist auch so eine Art Hobby von mir, quasi Lösungen, Informatiklösungen für Alltagsprobleme zu suchen. Eigentliches Forschungsthema ist was völlig anderes als mein Slam. Da geht es um Elektrofahrzeuge, sozusagen wie berechne ich die Restreichweite von so einem Fahrzeug. Und in meinem Slam geht es um Mode, also um Kleidermode. Wie könnte ich berechnen, wie ich mich am besten und am schönsten anziehe. Man muss sich ja anziehen, oder zumindest wurde erwartet, dass man sich anzieht tagsüber. Und meine Idee war einfach, wie kann ich den Computer dazu bringen, mir zu helfen, dabei meine Kleidung auszuwählen. So, dass ich einerseits für den Tag gewappnet bin, aber auch gut aussehe.
Also ich führe seit 10 Jahren so eine Art Comic-Blog, also so einen Blog, wo ich reinzeichne. Und dadurch bin ich halt zum regelmäßig Zeichnen gekommen und zeichne quasi auch auf meine Folien oder ja, wo immer auch hin.
Die Fragestellung in meinem Slam ist, wie sehr kann einem der Computer beim Anziehen helfen?
Also wir sind sehr gespannt, was ihm der Computer heute Morgen rausgelegt hat zum Anziehen. Hier ist Johannes Kretschmer.
Ja. Hallo. Ah, so. Ja, wie mir gesagt, mein Name ist Johannes Kretschmer. Ich komme aus Jena, arbeite als Informatiker und
habe zu viel Freizeit, weswegen ich mich mit anderen Problemen auch beschäftige, die mir besonders skurril erscheinen, versuche da quasi als Informatiker diese Probleme zu erklären oder auch zu lösen. Eins davon ist zum Beispiel, als ich meine Freundin mal zum Einkaufen begleitet habe und festgestellt habe, dass Menschen Mode unterschiedlich wahrnehmen, was sich irgendwie in der Laufzeit, die daraus resultiert, zeigt. Zum Beispiel meine Freundin geht gerne in verschiedene Läden, probiert vieles an, interessiert sich für Farben, Schnitte, von welcher Firma kommt das und ähnliches. Ich kaufe einfach nur im Internet, alles schwarz, das passt immer. Und natürlich habe ich schon festgestellt, woher kommt das? Ja, Mode, wie funktioniert das, was passiert da? Und habe eben versucht, als Informatiker hier Problemlösungen zu finden. Als Informatiker ist man jetzt sagt auch halb Mathematiker, das heißt, man baut sich für jedes Problem erstmal ein mathematisches Modell. Das tut mir leid, da müssen Sie jetzt durch. Der Vorteil ist, wenn wir das haben, können wir das quasi in eine Maschine stopfen. Der Experte spricht hier vom Programmieren und kann dann quasi essentielle Fragen lösen, wie zum Beispiel, ist ein Rechner in der Lage, sich besser zu kleiden als ich? Oder zum Beispiel auch mir Modetipps zu geben. Das ist das große Ziel. Als Methode habe ich natürlich erstmal die Menschen quasi klassifiziert, erstmal solche Leute wie mich. Ich bezeichne mich selbst als Modepragmatiker und eine andere Klasse von Menschen wie meine Freundin als Mode-Ästhet. Das heißt, sie legen schon erweiterten Anspruch auf das, was sie anziehen und werden quasi daran meine Untersuchung durchführen. Wenn ich mir jetzt quasi den Kleiderschrank, meinen Kleiderschrank betrachte, kann ich erstmal die Kleidung, die ich habe, in disjunkte Menge unterteilen, das, was ich anziehe. Dann die Kleidung selbst ist quasi ein Tube mit je einem Element aus dieser Menge oder der leeren Menge, weil es gibt ja auch Tage, wo uns einfach nur die Unterhose ausreicht. Und was mache ich dann damit? Ich definiere mir Funktionen. Das heißt, ich bilde ab aus dem Bereich der physikalischen Einflüsse, die mich über den Tag erwarten, also wie kalt wird es, wie warm wird es regnen und soziokulturelle Anforderungen, wie zum Beispiel gehe ich einfach nur in die Uni oder zu Omas Geburtstag, bilde ich ab auf eine Menge von Kleidung, die mir dafür adäquat erscheinen. Wir können dann das schön mit Altquantoren ausdrücken, das mag der normale Mensch nicht so, deshalb habe ich das hier alles mal in einer Grafik zusammengeführt. Das heißt, Sie sehen hier eine große Matrix mit je zwei Dimensionen, einmal die Temperatur und verschiedener soziokultureller Anforderungen. Und Sie sehen, die Matrix ist vollständig definiert. Das heißt, wenn ich früh aufstehe, kann ich auf dieses Blatt schauen und weiß quasi sofort, was kann ich anziehen. Wenn ich das algorithmisch ausdrücke, quasi als Informatiker, sieht man, anziehen ist quasi nichts anderes als eine Stack-Operation auf meinen Kleiderschrank. Dann lösen wir natürlich nicht nur Probleme, sondern wir beschreiben auch die Komplexität eines Problems. Und wir sehen hier, da dieser Befehl nur so oft aufgerufen wird, wie ich Kategorien an Kleidung habe, ist dieser Algorithmus endet immer und endet auch in konstanter Zeit. Ja, das ist ein Problem, was ein Rechner sehr gut löst. Man kann davon ausgehen, dass es in erwartbarer kurzer Zeit quasi meine Kleidung berechnet. Jetzt kann natürlich jemand sagen, was passiert, wenn Kleidung eben nicht sofort zugreifbar ist. Ja, Kleidung befindet sich ja in einem Kleiderzyklus, das heißt, sie kann auch in der Wäsche sein oder in der Waschmaschine. Pragmatiker haben hierfür zwei Relaxationsmethoden entwickelt. Zum einen den Riechtest und Anwendung von Deo, um Kleidung sofort wieder in den anziehbaren Zustand zu überführen. Und natürlich auch die Föhnoperation, um Kleidung aus der Waschmaschine quasi wieder in den anziehbaren zu überführen. Das heißt, das ist auch gelöst. Am Ende noch ein Architekturvorschlag, kein Informatikvortrag ohne Architekturvorschlag. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf bestimmte Webservices wie einen Kalender oder eine Wetter-App zugreifen kann und mein Kleiderschrank RFID getaggt wäre, könnte ich mich quasi vollautomatisch früh anziehen lassen, wäre quasi angezogen und könnte quasi automatisch auch meinen Fashion-Blog updaten. Wir sehen also, für Modepragmatiker ist Anziehen kein Problem, ist schnell lösbar, selbst mit Rechnern. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das nicht bei jedem so? Ja, warum gibt es Menschen, die brauchen da viel länger? Das heißt, jetzt kommen wir in den Bereich der Modeästheten. Und wenn wir erstmal einen Kleiderschrank eines Menschen betrachten, der sich für Mode interessiert, stellt man fest, die haben erstmal viel mehr Kleidung. Ja, Frauen zum Beispiel soziokulturell bedingt viel mehr Kategorien an Kleidung, aber auch viel mehr Kleidungsstücke an sich. Das heißt, hier ist ein linearer Anstieg zu erwarten, weil es einfach mehr Kleidung gibt. Das heißt, ein Algorithmus bräuchte hier auch viel länger, um diese Kleidung erstmal durchzugehen. Des Weiteren habe ich hier schon festgestellt, dass es ein Problem gibt bei Modeästheten, was mir bisher so nicht bewusst war. Und zwar gibt es Kleidung mit nicht funktionalen Eigenschaften. Ja, da ist die Frage, wo würde ich das überhaupt in meiner Matrix einordnen? Dafür gibt es ja überhaupt keinen Grund, sowas anzuziehen. Das heißt, hier sind wahrscheinlich Mechaniken am Werk, die ich so noch nicht betrachtet habe und bin dann quasi darauf gekommen, dass es eine Art Modeindustrie gibt. Es gibt Modezeitungen, Modesendungen, man kennt das. die quasi so vorgeben, was man derzeit anziehen kann. Das ist sehr schwierig zu erfassen, weil es quasi lokal und zeitlich sich ständig im Wandel befindet. Aber mathematisch kann man das probieren, indem man quasi Kleidung untereinander bewertet. Ja, man sagt, dieses Kleidungsstück und dieses passt in einem gewissen Maß zusammen und kann dann quasi diese Heuristik aufstellen und schreibt quasi eine erweiterte Anziehentscheidungsfunktion hin, indem ich einfach sage, ich ziehe das an, was passt und was auch am besten aussieht. Ja, quasi das Minimum, das heißt, diese Kleidung passt am besten zusammen. Da hat man den Unterschied, dass quasi erstmal in meinem Kleiderschrank jedes Kleidungsstück mit jedem vergleichen muss und bewerten muss. Deshalb liegt dieses Problem, wie wir Informatiker sagen, in NP-Complete. Das heißt, dass dieses Problem auf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine nach oben polynomial begrenzt ist. Für Normalsterbliche heißt das, ihr Rechner zu Hause oder den Sie in der Hosentasche haben, löst dieses Problem, aber braucht schon sehr viel länger dafür, als es zum Beispiel bei dem Modepragmatiker der Fall war. Ja, wir haben jetzt zwei Komplexitätsklassen aufgezeigt und während ich daran gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass es quasi noch eine dritte Kategorie an Menschen gibt, die ich hier betrachten möchte, nämlich die sagen, die sogenannte Hipsterness. Man kann hier quasi ein Modell, was in der KI sehr beliebt ist, alles als Schwarm auffassen, ja, quasi das kulturelle Phänomen Schwarm, Mode als Schwarmemergenz. Dann hat man quasi diese Mainstream-Fische, die quasi immer so einen gewissen Geschmack nachschwimmen. Ich habe das mal hier H&M-Wolke genannt. Das bildet quasi meinen Mainstream-Mode-Geschmack nach. Dazwischen hat man die, von denen wir auch schon geredet haben, die quasi die Modepragmatiker. Wir schwimmen eigentlich gar nicht, sondern wir liegen nur tot im Strom, weil wir quasi immer das Gleiche anziehen. Aber es gibt jetzt noch eine dritte Art von Menschen, nämlich sagen wir Hipster, die sich versuchen, möglichst weit von dem Schwarm zu separieren, aber minimales Alignment beizubehalten. Ja, ich möchte nicht zum Mainstream gehören, aber ich möchte so ein bisschen angeben, wo der Mainstream demnächst hinschwimmt. Da gibt es dann interessante Phänomene, dass sie zum Beispiel selbst eine Wolke bilden, wie in Neukölln oder anderen Orten, dass sie hinten dran schwimmen, Retro-Hipster und natürlich, dass auch Modepragmatiker wie ich oft als Hipster bei Accident erklärt werden, weil wir eben auch außerhalb des Schwarms liegen können. Was ist das Problem jetzt dabei? So ein Hipster möchte ein bestimmtes Maß an Uniqueness herstellen, quasi er möchte ein bestimmtes Maß an Einzigartigkeit erreichen. Das heißt, wenn ich mich zu einem bestimmten Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum befinde und mir verschiedene Kleidung ausgerechnet habe, das könnte ich jetzt anziehen, müsste ich außerdem von allen Menschen, die ich potenziell in der Zukunft treffen könnte, auch berechnen, was sie anhaben. Das ist natürlich höchst problematisch. Das ist eine Komplexitätsklasse, wie zum Beispiel Wetter berechnen oder die Zukunft berechnen. Das heißt, da ist als Informatiker für mich Schluss. Und das ist quasi das Pragmatischste, was man tun kann. Das heißt, wir sind hier fertig und fassen unsere Ergebnisse zusammen. Man kann als erstes sagen, dass der Anspruch an Mode die Laufzeit des Rechners erhöht und quasi alle gängigen Komplexitätsklassen, die es in der Informatik gibt, ja, die wir hier so komisch aufschreiben, auch quasi in ein bestimmtes Maß von Mode übertragbar sind. Das ist natürlich jetzt eine schöne Tabelle, aber was schlussfolgere ich jetzt daraus? Zum einen kann ich daraus schlussfolgern, dass der Rechner dieses Problem Mode sehr gut löst in dem Bereich, wo ich mich auch selbst befinde. Ja, was sagen mich und mein Rechner zu Fashion Buddies macht, so wie ich mich anziehe, das könnte der Rechner auch und sogar sehr gut. Dankeschön. Und eine zweite Konklusion noch, die mir besonders gefällt, weil sie emotionaler Natur ist und Emotionalität in der Wissenschaft viel zu kurz kommt. Ich kann sagen, dass meine Freundin täglich, manchmal sogar mehrmals täglich, Probleme berechnet, die so schwierig sind, dass sie nicht mal der größte und beste Rechner der Welt lösen könnte. Dankeschön. Was umgekehrt auch heißt, wenn Sie auf der Suche sind nach einer Frau oder Freundin oder Mann oder ähnliches, suchen Sie sich jemanden mit Modegeschmack, so bekommen Sie Ihren eigenen Superrechner direkt nach Hause, auch wenn ich noch nicht weiß, wie man den konfiguriert, aber das weiß man bei Quantenrechnern ja auch noch nicht. Ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen interessanten Einblick geben könnte, wie Informatik funktioniert, was wir so in unserer Freizeit machen und vielleicht auch, wie Sie Ihren Ehepartner oder Ehepartnerin mal beim Einkaufen begleiten, wie sie sie konstruktiv unterstützen können, anstatt einfach nur gelangweilt daneben sitzen und sich solche Vorträge ausdenken. Vielen Dank.
Mein Lieblings... meine Lieblingsformulierung ist jetzt schon Hipster per Accident. Finde ich sehr geil.
Passiert.
Ja. Sag mal, deine Freundin, was sagt die da eigentlich dazu? Völliger die, Hau am Hut?
Nein, oder? Die findet das ganz gut, weil ich habe ihr ja letztendlich auch geholfen, wie man es halt nimmt. Aber ich finde mich konstruktiv und ja, ich muss jetzt weniger mit einkaufen kommen, neuerdings.
Forschung hat doch absolut was Positives.
Ja, finde ich auch.
Ich hab, du hast dann einen Blog, den hast du schon angesprochen, Beetleboom, da kann man auch tolle Zeichnungen von dir finden. Und da geht, steht ein Satz drin, der hat mich, der hat mir ein Fragezeichen hinterlassen, nämlich, du lebst eine nicht lineare und dynamische Ordnung. Was genau?
Hab ich das selbst geschrieben?
Das hast du, steht bei dir drin zumindest. Klingt schlau, ja? Was soll nicht lineare Ordnung? Du bist ein Messi, oder?
Naja, es ist unerwartbar, sag ich mal. Versuche ich zumindest zu sein. Jeden Tag was Neues, wie es in den Simplify Your Life Büchern steht.
Okay, gut. Du zeichnest auch live auf der CeBIT. Und wir hatten vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, du würdest vielleicht jetzt auch noch mal eine Idee, die dir gerade im Kopf rumschwirrt, inspiriert von unserem Publikum, auf Papier bringen und
zum
nachher
Ende,
uns zeigen und am Ende zeigen.
Ja.
Wollen wir das so machen?
Aber jemand muss was sagen.
Ach so.
Ja, also
was, was brauchst du für den Input?
Begriff.
Ein Begriff, bitte.
Oder fünf, wenn ich mir die alle merken kann.
Ja.
Biodiversität.
Diversität?
Biodiversität.
Ist ja gar kein Problem, ne?
Schwierig.
Genau. Vielleicht ein bisschen was Komplexeres. Komm hier. Habt ihr eine Idee? Was soll er denn zeichnen? Keine Ahnung. Ist das schwierig? Nee. Buchmesse, Bücher, Mangas, verrückte Menschen in irrsinnigen Kostümen, die plötzlich neben dir im Klo stehen und denkst... noch, kommen noch ein, zwei Stichworte. Auf geht's. Seid mal ein bisschen kreativ jetzt hier. Seid zum Arbeiten da. Schnitzelbrötchen, jawohl. Fettbämme.
Ich gebe mein Bestes.
Okay, vielen Dank. Johannes Kretschmer.
Schnitzelbrötchen. Mann, Mann, Mann.
So, und jetzt geht's um uns. Jetzt geht's um Nano. Naja, also zumindest, Moment, ich sag's euch ganz genau. Um Kohlenstoff-Nanoröhren und wie sie mit DNA-Molekülen zusammenkleben. Wenn ihr gedacht habt, ihr könnt euch jetzt entspannen, weit gefehlt. Was das Ganze mit einem Smartphone zu tun hat, weiß ich auch nicht, aber er weiß es hoffentlich.
Mein Name ist Frank Brunegger und ich bin Chemiker aus Würzburg. Ja, die meisten Leute denken ja, ein Chemiker bei der Arbeit, der schüttet irgendwelche bunten Flüssigkeiten zusammen und dann knallt, raucht's und stinkt's. Das kann zugegebenermaßen auch mal vorkommen, ist aber zum Glück nicht die Regel. Wir arbeiten sehr viel mit Spektroskopie, das heißt, wir schießen mit Licht auf die Moleküle drauf und gucken, was für Licht wieder rauskommt und je nachdem, ja, was das Licht dann quasi für eine Farbe hat und auch teilweise, wie lange das dauert, bis das Licht wieder rauskommt, kann man dann eben was über die Moleküle und deren Eigenschaften lernen. Es geht einfach da um Kohlenstoff-Nanoröhren eben, die ganz kleine, eben nanometergroße Röhren sind. Und wie die mit DNA-Molekülen quasi zusammenkleben. Und wir wollen mit unseren Experimenten auch dazu beitragen, dass man diese Nanoröhren besser verarbeiten kann, um sie dann eben in Zukunft dafür Touchscreens einsetzen zu können. Die Nanoforschung ist deswegen relevant, weil sehr viele Nanopartikel schon in unserem Alltag vorhanden sind, zum Beispiel in Kosmetika wie Sonnencreme oder auch Elektronikartikel. Und wir versuchen einfach Methoden zu finden, um eben die Wechselwirkung von den Nanopartikeln mit ihrer Umgebung besser verstehen zu können. Ein Ergebnis meiner Experimente ist, dass es nicht unbedingt auf die Größe ankommt. Und der Titel von meinem Vortrag lautet Size Doesn't Matter. Große Erwartungen an kleine Röhren.
Wir haben große Erwartungen an seinen kleinen Vortrag. Hier ist er, Frank Brunegger.
Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass alle so zahlreich da sind und auch noch bis zum letzten Vortrag da geblieben sind. Mein Titel haben wir gerade schon gehört. Ich bin eben Chemiker, komme aus Würzburg. Und mir hat man irgendwann mal in der Schule so erzählt, wenn man einen Vortrag macht, wenn man irgendeinen Aufsatz schreibt, am besten mit dem Zitat anfangen. Dann hat man im Notfall zumindest nicht selber die Karren gegen die Wand gefahren. Und nachdem wir hier über Nanotechnologie reden wollen, habe ich auch einen Herrn, der die Nanotechnologie mit begründet hat, den Herrn Feynman, Physik-Nobelpreisträger. Und er hat mal hier über Science, wir sind ja beim Science-Slam, gesagt, warum machen wir das eigentlich alles? Science is like sex. Sometimes something useful comes out, but that's not the reason why we're doing it. Und ja, warum macht man es dann? Weil es eben Spaß macht. Und natürlich vergleicht man sich in den Wissenschaften auch ein bisschen untereinander. Und als Chemiker kommt man sich da manchmal so ein bisschen wie der kleine Hund hier unten vor gegen die anderen Naturwissenschaften. Und woran liegt es, wenn wir uns das einfach mal angucken? Wenn wir jetzt mal unsere Kollegen Physiker anschauen, da ist es immer so, dass das meistens ganz coole Leute sind. Da kommt der Herr Einstein immer vor, gibt auch noch ganz andere coole Leute. Und die machen irgendwie immer irgendwelche fancy Sachen mit Lasern oder bauen irgendwelche komischen Raumsonden. Und da können wir als Chemiker immer irgendwie nicht mithalten, was das Coolheitslevel angeht. Bei den Biologen ist es nicht unbedingt die Coolheit, was uns da ein bisschen abgrenzt, aber die machen halt immer irgendwas mit süßen Tierchen oder helfen irgendwelchen Tierchen. Und irgendwie hat man so das Gefühl, die arbeiten immer mit ganz kleinen und niedlichen Tieren zusammen. Und ja, auch das ist bei uns meistens nicht so. Und als Chemiker, wie sehen wir uns eigentlich selber? Wir finden schon, dass wir auch ziemlich coole Wissenschaftler sind. Wir rennen immer mit dem weißen Kittel rum, schreiben komplizierte Formeln und stellen ja auch wichtige Medikamente her. Gerade wenn man mal einen über den Durst getrunken hat, dann hat man am nächsten Tag doch immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man die Schachtel noch im Schrank hat. Und auch der bekannteste Wissenschaftler, der Alfred Nobel, der die Nobelpreise gestiftet hat, der war auch Chemiker. Das ist für uns alles ganz schön, aber wenn man sich mal so in der Bevölkerung umhört, denken die meisten Leute bei Chemie eher an das. Und da ist jetzt schon eine gewisse Diskrepanz. Wir haben deswegen auch eine kleine Image-Kampagne gestartet in den letzten Jahren. Die ist auch ganz gut angelaufen. Und ja, ich will da jetzt auch ein bisschen mal einen Beitrag dazu leisten, dass man mit Chemie auch was Nützliches machen kann. Und zwar geht es dabei um Kohlenstoff-Nanoröhren und die sind links und rechts die DNA. Und ja, für Angeber der Titel hier unten, den brauche ich jetzt nicht vorlesen, sonst ist die Zeit um. Und ja, erstmal, was fangen wir an? Kohlenstoff-Nanoröhren, die bestehen aus Kohlenstoff. Kohlenstoff, das kennt eigentlich jeder von uns, hat da schon mal mit gearbeitet, ist hier in der Bleistiftmine drin. Da sind nur Kohlenstoffatome drin, nennen sich in der Form Graphit. Ganz problemlos zu behaben, kann man schön mit schreiben, kann man wieder wegradieren. Nichts anderes als Kohlenstoff. Gibt aber Kohlenstoff auch noch in einer anderen Form, und zwar in Diamant. Sind auch nur Kohlenstoffatome, aber sieht schon deutlich anders aus. Und wer mal versucht hat, einen Heiratsantrag mit Bleistift zu machen, funktioniert meistens nicht so, obwohl es das gleiche Material ist. Und Kohlenstoff gibt es aber eben auch noch in einer anderen Form. Auch nur Kohlenstoffatome, wenn die in so einer Röhre angeordnet sind, dann ist eine Kohlenstoff-Nanoröhre. Das ist ein Nanometer klein, das haben wir heute schon gehört. Nano heißt Zwerg, ziemlich, ziemlich klein. Wie klein ist jetzt dann mal egal, aber sehen kann man es nicht mehr. Aber damit kann man tolle Sachen machen. Und was ist das Tolle an den Kohlenstoff-Nanoröhren? Die sind zum einen extrem zugfest. Das heißt, wenn ich da ganz ordentlich dran ziehe, reißen die nicht. Und ein anderes tolle Sache dabei ist, das kennen wir jetzt ja zum Beispiel auch vom Stahl, dass die Kohlenstoff-Nanoröhren aber sehr leicht sind. Den blauen Kasten müsst ihr euch gerade mal wegdenken, das sollte da eigentlich nicht sein. Und das sind auch ein paar schöne Sachen, aber womit wir uns eigentlich beschäftigen, ist eher, dass man durch diese Kohlenstoff-Nanoröhren auch Strom leiten kann. Und damit kann man natürlich sehr viel machen, nicht nur eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Und ja, was das Ganze jetzt eben mit einem Smartphone zu tun hat, das will ich jetzt dann im Folgenden erklären. Und ja, Smartphone, damit kann man telefonieren. Gut, das konnte man mit den Kameraden hier auch. Aber mit dem Smartphone ist natürlich noch ein bisschen mehr. Hat ein riesengroßes, multifunktionales und buntes Display. Muss man nur draufdrücken und es funktioniert. Und damit das Ganze auch wirklich funktionieren kann, muss natürlich die oberste Schicht von dem Touchscreen durchsichtig sein. Aber zum anderen muss ja auch irgendein Strom fließen, weil der Computer im Handy muss ja mitbekommen, dass ich da drauf gedrückt habe. Und es sind zwei jetzt erstmal relativ banale Anforderungen, aber es ist gar nicht so einfach, ein Material zu finden, was durchsichtig ist, aber elektrisch leitfähig. Und fast alle Handys und Tablets, die wir heute haben, besteht das Touchscreen aus Indiumzinnoxid. Das ist mit ITO abgekürzt, Indium Tinoxide aus dem Englischen. Eben ganz einfach aus den Materialien, aus denen es hergestellt ist, zum einen Indium, dann noch Zinn und Sauerstoff. Und die Materialien, zwei von denen kennen wir ganz gut aus dem Alltag. Zinn, das sind einfach Konservendosen. Als Student hatten wir damit ganz gute Bekanntschaft. Sauerstoff ist bei uns in der Luft, ist beides relativ häufig auf der Erde vorhanden. Aber ein Problem ist das Indium hier. Das haben vielleicht einige auch noch nicht gehört. Das ist ein relativ seltenes Metall, kommt ungefähr so häufig vor wie Silber. Und ja, je mehr Tablets wir bauen, umso weniger findet man davon auf der Erde. Und das heißt, mittelfristig werden wir dafür irgendeinen Ersatz brauchen. Und genau da kommen die Kohlenstoff-Nanoröhren ins Spiel, denn auch daraus kann man Folien machen, die durchsichtig sind, aber elektrisch leitfähig. Und von Kohlenstoff-Nanoröhren gibt es mehr als genug auf der Welt. Und naja, warum machen wir das nicht längst schon, wenn das alles so toll und super ist? Das Problem ist, wenn man die Nanoröhren herstellt, bekommt man da sowas raus. Das erinnert einen eher an Spaghetti-Salat. Und das Problem ist jetzt, wenn man da irgendwie eine Spannung anlegt, um Strom durchzuleiten, weiß man nicht am Schluss, wo kommen die Elektronen wieder raus. Und ja, wenn man so irgendwie Strom leiten will, ist das schwierig. In manchen Ländern macht man das, funktioniert so leidlich, aber die Wahrscheinlichkeit für einen Kurzschluss ist doch relativ groß. Und normal, wenn man irgendwas durch eine Röhre schicken will, legt man die Dinger schön parallel nebeneinander durch die Landschaft. Dann kommen da die Sachen ganz schnell durch und man weiß auch, wo sie am Schluss wieder rauskommen. Und genau das Gleiche wollen wir auch mit den Kohlenstoff-Nanoröhren mal machen. Wir wollen aus dem Spaghetti-Salat irgendwie so, dass die ganz schön parallel nebeneinander liegen. Und jetzt ist als Chemiker die Frage, wie kann man das machen, dass dann hier auch so der Strom schön durchfließt, dass die Nanoröhren da direkt nebeneinander sind. Und das ist ein Problem, das man so im Alltag ungefähr nachvollziehen kann. Wenn man sich mal denkt, man steht früh auf, dann sieht die Frisur eher so aus. Jetzt ist natürlich wichtig, haben wir gerade gelernt, man muss sich irgendwie anziehen, aber die Frisur muss natürlich auch noch gemacht werden. Man will dann vielleicht doch eher so aussehen, wenn man aus dem... braucht man erstmal einen Kamm. Und dann will man so aussehen, wenn man aus dem Haus geht. Braucht man auch noch ein bisschen Shampoo und Gel dazu. Und ja, dieses Shampoo und Gel quasi für die Nanoröhren, das suchen wir als Chemiker. Und damit wir das irgendwie hinkriegen, was können wir da nehmen? Und was der Chemiker dann immer erstmal probiert, er versucht seinen Feststoff irgendwie aufzulösen, zum Beispiel im Wasser. Und wenn wir die Kohlenstoff-Nanoröhren in Wasser schmeißen, dann stellen wir erstmal fest, dass sich da gar nichts getan hat. Und der Chemiker ist jetzt ja kreativ. Dann guckt er sich so um, was findet er noch in seinem Labor? Da steht dann auch meistens Alkohol rum. Auch da drin kann man probieren, die Kohlenstoff-Nanoröhren aufzulösen. Funktioniert aber auch nicht. Und egal, was man da durchprobiert, irgendwie wollen die sich nie auflösen. Und da macht man dann einen kleinen Trick, den wir kennen, wenn wir in Urlaub fliegen. Und zum Beispiel unser Lieblingsurlaubsland, ganz klar, England. Ja, wenn man nach England fährt und man steht früh auf und will sich irgendwie föhnen, dann hat man ein kleines Problem. Da sehen die Steckdosen nämlich ein bisschen anders aus. Haben die Engländer sich so gedacht, gut, es ist nicht verwunderlich, wenn man auch auf die Idee kommt, auf der linken Seite von der Straße zu fahren. Aber was man dann natürlich braucht, um seine Haare da irgendwie in Form zu kriegen, ist einfach ein Adapter. Dieses eine Ende passt in die Steckdose rein, das andere Ende passt zu unserem Föhn. Und genau sowas brauchen wir für die Nanoröhren. Irgendeinen Adapter, der sowohl auf die Nanoröhren passt, als auch in unser Wasser. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kann man mit Seife machen, das kann man auch mit Kunststoffen machen, also Polymeren. Es geht aber auch mit Eiweißen. Und was es auch noch geht, ist mit DNA. Und mit der beschäftige ich mich. Ganz kurz, DNA. Das kennen wir ja eher aus der Biologie. Das ist das, was dafür verantwortlich ist, dass unsere Kinder später genauso nervig sind, wie wir in dem Alter waren. Und wir müssen uns das aber nicht aus irgendwelchen Tierchen holen. Aber wir haben ja schon gehört, so Moleküle, das sind letztlich Legosteine. Die kann man sich als Chemiker auch selber basteln, dann die DNA. Und die DNA ist so ein cooler Adapter, weil die besteht letztlich hier aus den blauen Bereichen, die wir sehen. Und außen sind die roten Bereiche. Und mit dem blauen kann es auf die Nanoröhre, die ist hier in grün, draufgehen. Und wenn wir uns das dann mal von vorne hier angucken, dann sehen wir, das Blaue ist auf der Nanoröhre und das Rote ist außen und das Rote ist in Wasser löslich. Und damit bekommen wir unsere Nanoröhren in Lösung. Und der erste Schritt auf unserem problematischen Weg ist damit gegangen. Jetzt ist nur das Problem, das wir auch wieder von unserer Frisur kennen, wenn wir uns die schön hingestylt haben und der Tag geht rum, dann vergeht ein bisschen Zeit und dann sieht es doch wieder irgendwie so aus, weil das ganze Gel wieder runtergeht. Und genau das Gleiche passiert bei der DNA auch. Wenn die mal draufgegangen ist, die geht irgendwann wieder runter. Und wie schnell die runtergeht, das hängt von der Bindungsenergie ab, wie stark die auf der Nanoröhre gebunden ist. Und genau das habe ich untersucht. Und ja, was braucht man letztlich, wenn man sowas untersuchen will? Zum einen Licht, am besten in Blau. Und noch irgendeinen Detektor, eine Kamera zum Beispiel. Und dann kann man diese Sachen untersuchen. Und das habe ich dann gemacht. Und jetzt ist die Frage, ja, Bindungsenergien, was heißt das letztlich? Ja, wie stark bleibt man irgendwo dran kleben? Und ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Das kann mal ein bisschen mehr sein als ein Kaugummi. Das kann auch mal deutlich weniger sein. Und dann gibt es natürlich auch noch irgendwelche Abstufungen zwischendrin, wie stark man da so an die Straße gebunden sein kann. Und naja, ich habe mich jetzt mal auf den Fall von Kaugummi quasi begrenzt und habe dann einfach mal versucht, verschieden lange DNA, also so ganz kurze DNA habe ich genommen, dann habe ich ein bisschen längere DNA genommen und dann habe ich auch noch ganz lange DNA genommen und habe mal geguckt, wie stark die auf den Nanoröhren gebunden ist. Und das, die Ergebnisse sehen wir dann hier, das sind die roten und die blauen Punkte. Ich denke, dazu brauche ich nichts sagen, das versteht jeder so. Wenn man die sich dann mal anguckt und das ein bisschen weiter denkt, kommen wir dann rechts. Nein, muss man jetzt nicht auf Anhieb verstehen. Aber ganz einfach, wir sehen hier unten die Länge von der DNA und wir sehen hier rot, blau und schwarz, da ändert sich eigentlich nichts. Das heißt, bei der DNA, wie stark die auf der Nanoröhre gebunden ist, da kommt es einfach nicht auf die Länge drauf an, sondern wenn man in ein Kaugummi reintritt, ist es egal, ob das ein großer oder ein kleiner Kaugummi war, da bleibt man immer drin hängen. Und das ist so die Take-Home-Message von meinem Vortrag, das einfach mit einnehmen. Es kommt nicht auf die Länge an, size doesn't matter. Wie immer gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, auch bei diesem Thema. Und damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Und wem es nicht aufgefallen ist, wollte ich nur ganz kurz sagen, obwohl ich Chemiker bin, habe ich auch Laserschwerte und süße kleine Tierchen in meinem Vortrag untergebracht. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag auf der Buchmesse.
Danke dir, Frank. Also, size doesn't matter. Das nehmen wir mit.
Ja.
Du bist auch nicht nur bei solchen Science Slams unterwegs, sondern unter anderem auch bei einer Initiative Junge Forscher an Schulen.
Genau.
Sag doch da mal was zu. Finde ich, klingt ganz spannend.
Ja, das ist ein ganz spannendes und ein sehr schönes Projekt, wo wir eben an Schulen fahren, einen Vortrag halten über Nanotechnologie eine Schulstunde lang. Und dann der Schwerpunkt liegt aber darauf, dann noch zwei Schulstunden, dass die Schüler auch ein bisschen selber Experimente zum Thema Nanotechnologie machen können. Weil es einfach im Lehrplan ein bisschen zu kurz kommt, ist natürlich noch sehr aktuelle Forschung ist da noch nicht ganz drin und einfach um da ein bisschen die Neugier zu wecken bei den Kindern und da auch ein grundlegendes Verständnis dafür zu machen. Das macht sehr viel Spaß, ja.
Super.
Ja.
So einer wie du hätte mir gefehlt. In Chemie war das irgendwie, fand ich das fürchterlich, aber mal so ein bisschen was aus der Anwendung, ja, und super erklärt, klasse. Sag doch mal kurz ein bisschen Werbung, die Homepage.
Ja, ist einfach Initiative Junge Forscher, einfach mal googeln. Ist ein gemeinnütziger Verein, kann man gerne unterstützen. Und da gibt es auch sehr viel Infomaterial drauf, das einfach mal eingeben. Und der erste Treffer sollte dann auf unsere Homepage führen.
Prima, wunderbar. Jo. Das war Frank Brunniger. Du darfst gleich hierbleiben, Frank.
Gerne.
Und die anderen drei Slammer bitte ich jetzt auf die Bühne, denn jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt dürfen Sie abstimmen. So, da war der Tobias Breuer, die Franka Parianen und ich mach mal ein bisschen, komm mal ein bisschen in die Mitte. So, wie machen wir das am schlauesten, dass es einigermaßen fair ist? Ich glaube, wir fangen auch mit dem ersten an. Sie erinnern sich noch, Tobias Breuer, sag doch mal ganz kurz, worum es bei dir ging. Ein Satz.
Moleküle.
Moleküle. Und die tanzen genau. Und stinken und wunderbar. Franka, bei dir ging es um die Röhren und die Neuro...
Mitgefühl, Schadenfreude.
Mitgefühl, Schadenfreude. Erinnern sich? Johannes,
Informatik,
man sieht es gleich.
Mode.
Genau. Der Computer hat unfehlbar das Richtige rausgesucht.
Perfekt für heute. Ja.
Und die kleinen Röhren. So, jetzt überlegen Sie sich gut, wen Sie am besten fanden. Also noch mal ganz kurz zu den Kriterien. Man soll natürlich schon verstehen, worum es geht. Also die Wissenschaft zumindest ein Stück weit verstanden haben. Aber es soll eben auch unterhaltsam und ansprechend formuliert und vorgetragen sein. So, und wenn Sie sich kurz Gedanken gemacht haben, dann bitte ich jetzt um Ihren Applaus für Tobias Breuer. Das war schon einiges. Franka Parianen. Den Johannes Kretschmer und die Mode. Und last but not least, Frank Brunecker. So, wir haben ja beim Fernsehen zu Glück Techniker, die ihr Handwerk verstehen. Und der Matthias hat wie viel rausbekommen an Dezibel? 96,9 dB. Damit ist Johannes Kretschmer der Gewinner des Nano Dreisatz Science Slams auf der Buchmesse. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir, Matthias. Und ihr bekommt natürlich alle ein kleines Dankeschön fürs Mitmachen. In deiner Tasche ist ein bisschen mehr drin, Johannes, als bei den anderen. Rot. Würde dein Computer rot oder schwarz raussuchen? Schon schwarz.
Schwarz ist schon okay, ja.
Schwarz ist wunderbar. Ich finde, ihr habt das super gemacht. Wir haben echt tolle Einblicke bekommen in Felder, mit denen wir wahrscheinlich im normalen Leben sonst nichts zu tun gehabt hätten. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr beim ersten Science Slam hier von Dreisat dabei wart. Ihnen auch vielen Dank. Und noch einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass es das Nano Camp gibt. Falls Sie zwischen 16 und 18 sind oder Kinder, Enkel in dem Alter haben, da veranstalten wir von Nano eine Forschungsreise. Wir gehen diesmal an die Ostsee und gucken, ob die Jugendlichen geeignet sind, Ostseeforschung zu betreiben. Also die müssen richtig tauchen mit einem Forschungstaucher. Die müssen mit einem Schiff raus, dort Proben entnehmen. Und wenn Sie dazu Lust haben oder wie gesagt, wenn Sie jemanden kennen, der dazu Lust haben könnte, bitte mal auf nano.de gucken und vielleicht sehen wir uns dann demnächst an der Ostsee. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag hier in Leipzig auf der Buchmesse. Ciao. Das war super.